Die Bibel ist ja voller krasser Geschichten. Also sie ist voller Geschichten und manche davon sind krass. Und da gibt es so eine ganz krasse. Da war mal der Elisa unterwegs mit seinem Knecht Gehasi. Und da waren sie in so einem Ort und da kommt irgendein feindlicher König mit seiner Armee und sucht den Elisa, weil der ständig der israelischen Armee verraten hat, welche Strategie der Feind hat. Durch seine prophetische Begabung hat er immer dem König gesagt, was er tun muss. Und der feindliche, gegnerische König hat immer das Nachsehen gehabt. Und dann wollte er sich gedacht, dann fange ich mir den Elisa und dann hat sie Ruhe. Und so umstellen sie also diese Stadt, wo der Elisa ist. Und der Gehasi, der fragt gerade im örtlichen Supermarkt nach den neuen XXL-Windeln, weil er nämlich vor Angst in die Hose macht. Sieht nur die feindliche Armee um den Ort und irgendwann sagt der Elisa, Mensch Gehasi, was ist eigentlich dein Glaube? Ja, Herr, öffne ihm mal die Augen, dass er mal sieht, was hier los ist, was hier wirklich los ist. Und dann öffnet Gott dem Elisa die Augen und er sieht, wie ganze Heerscharen von Engeln mit feurigen Schwertern um diesen Ort stehen und den Elisa und diesen ganzen Ort beschützen. Manchmal braucht es also geöffnete Augen, um die wirkliche Wirklichkeit zu sehen. Und ich glaube, der Markus hat uns heute ein bisschen was zu berichten über dieses Thema. Komm, dass ich kurz noch für dich beten kann.
Ja.
Vater, ich danke, dass du andere Wirklichkeiten hast, wie die, die wir manchmal so erleben und erfahren und spüren. Und ich bete jetzt, Herr, dass du durch den Markus uns die Augen und Ohren öffnest, dass wir ja darüber einiges lernen, was deine Wirklichkeit ist. Danke dafür, Herr. Segne den Markus jetzt, gib ihm deinen Geist und gib auch uns deinen Geist, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen. Ja, guten Morgen von meiner Seite aus.
Ah,
das ist gute Erziehung. Ich war neulich eingeladen in der methodistischen Kirche, so mit Orgel und allem drum und dran. Habe ich guten Abend gesagt. Das war dann die Reaktion, genau. Ein, zwei rhetorische Fragen gestellt. Null Antwort. Dann habe ich mir gedacht, dann habe ich lieber 15 Leute vor mir, die wenigstens mit mir reden, anstelle 100. Und da ist so viel Leben wie in einer Blechbüchse in der Lehren. Ja, ich weiß nicht, wie es euch manchmal so geht. Ich habe bedauert, dass der Jürgen das letzte Lied gesungen hat, weil da kam nochmal richtig Aufwind hoch. Jetzt muss ich das wieder runterziehen. Es tut mir leid. Hin und wieder habe ich persönlich Tage, da stehe ich dann morgens auf und weiß eigentlich, hätte am besten liegen bleiben sollen, weil dann hätte ich nicht so viel Mist gebaut. Da fühlt es sich so an, als ob so kleine Styroporkügelchen durch meine Hirnschale drehen und nichts anderes bewegen als nur Wind. Und dann stehe ich dann morgens auf und habe dann so viel Konzentration für den Tag und auch so viel Motivation, dass ich mich am liebsten hinsetzen würde und würde ein Gespräch mit meiner Raufasertapete anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Tage kennt, wo ihr absolut überhaupt nicht vorwärts kommt, wo ihr in Situationen lebt, wo Leute sich an euch versündigen und ihr seid deswegen mies drauf. Oder ihr sündigt selber und ihr merkt, ihr kommt da überhaupt gar nicht raus. Wo Leute euch Unrecht tun oder wo du selber Unrecht tust. Wo es Situationen gibt, wo du angelogen wirst, oder wo du selber lügst. Situationen, in denen du dich total miserabel fühlst. Und ich denke mal, es ist ein sehr realistischer Blick, wenn wir davon ausgehen, dass wir so unsere Tageskurven haben. Manchmal haben wir vielleicht sogar eine Wochenkurve oder eine Monatskurve. Hoffentlich keine Jahreskurve, wo es auf und ab geht. Und ich denke, es ist nur realistisch, wenn wir hergehen und den Mut zusammennehmen und herzugehen und das einmal zu beleuchten. Einfach mal zuzugeben, dass wir dann irgendwie doch nicht so die Superhelden sind, die durch ihren Alltag fliegen, sondern dass wir Tage haben, die sind richtig ätzend. Und ich habe euch einen Psalm mitgebracht, den möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Das ist der Psalm 102. Da möchte ich so den ersten Teil dieses Psalms lesen, wo das so ein bisschen rüberkommt, wo der David, der diesen Psalm geschrieben hat, so ein bisschen sein Herz ausschüttet. Das ist der Psalm 102. Und nehmt euch da ruhig mal mit rein und vielleicht vergleicht das mal mit euch. Für die Leute, die zurzeit gerade gute Laune haben, die müssen halt gerade mal ein bisschen weghören. Okay? Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Neige dein Ohr zu mir. An dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends. Denn meine Tage sind im Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Von meinem Stöhnen und Seufzen kleben meine Gebeine an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste. Ich bin wie ein Kreuzchen in Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Täglich schmähen mich meine Feinde, und die gegen mich toben, schwören bei mir. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Wegen deines Grimmes und deines Zornes, denn du hast mich aufgehoben und niedergeschmettert. Meine Tage sind wie ein langgestreckter Schatten, und ich verdorre wie Gras. Wenn wir solche Tage haben, greifen wir sehr, sehr gerne zur Bibel und lesen meistens die Psalmen, oder? Warum? Weil ich denke mal, in keinem anderen Buch der Bibel bekommen wir so eine reale Sicht von unserem Alltag, aber auch gleichzeitig zu dem, was, welche Hoffnung in unserem Herzen liegt und auch welcher Anspruch in unserem Herzen liegt, nämlich da irgendwie wieder rauszukommen. In keinem anderen Buch der Bibel wird so authentisch über das Leben berichtet, nach meiner Meinung, wie in den Psalmen. Und die Psalmen, die bringen uns da eine sehr, sehr wunderbare Eigenart bei. Nämlich das, was ich mir manchmal wünsche. Jede Heizung hat so einen Knopf, der meistens beleuchtet ist, sehr rot. Da steht Notaus drauf, egal wie alt eine Heizung ist. Ja? Sowas wünsche ich mir auch manchmal, dann, wenn die miese Stimmung, wenn mein inneres Leben so unaufgeräumt ist, dann wünsche ich mir manchmal so einen Notausknopf. In irgendeiner Art und Weise eine Reißleine, woran man ziehen kann, weil ich gemerkt habe, hey, das läuft hier gerade total schief. Und im Nachhinein wundere ich mich darüber, dass ich diesen Notaus nicht finde. Dass ich diesen Knopf nicht finde, wo ich hergehe und umschalten kann und sagen kann, hey, ich bin doch Christ, alles ist wunderbar, der Herr ist bei mir, tschakka. Manchmal komme ich mir so vor, als ob man diesen Notausknopf bei mir vergessen hat. Dann nehmen diese ganzen üblen Dinge so einen Lauf, wie als ob du auf einem Dorfbahnhof stehst und ein ICE reist in voller Geschwindigkeit dadurch. Habt ihr das schon mal erlebt? So kommt mir das vor. Unaufhaltsamer Wahnsinn. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Bibel den Anspruch hat, in irgendeiner Art und Weise hier Hilfe anzubieten. Dass das Wort Gottes in irgendeiner Art und Weise mir diesen Notknopf in die Hand gibt und sagt, da kannst du drauf drücken. Aber wenn wir ehrlich sind, nutzen wir das sehr, sehr selten. Uns fehlt das Stilmittel, herauszutreten daraus, aus diesem Wahnsinn und irgendwas dagegen zu setzen. Ich glaube, manchmal vergessen wir das komplett. Wir lassen lieber den ICE durchrauschen durch unseren Dorfbahnhof, merken noch das Wehen an unseren Kleidern, denken, huch, was war denn das? Aber wir können nichts aufhalten. Wir lassen das über uns ergehen und setzen dem nichts entgegen. Diesen Ausknopf gibt es und ich möchte mit euch gemeinsam danach suchen in den Psalmen. Und deswegen möchte ich wieder zurückgehen zu diesem Psalm 102, weil ich bin der Meinung, an depressiven Dingen reicht es für heute Morgen, oder? Denke ich auch. Und da lese ich ab Vers 13. Ich höre dann irgendwann auf, aber ab Vers 13 möchte ich lesen. Ihr habt noch den ersten Teil dieses Psalms im Kopf hoffentlich, auch welche Gefühle er in euch ausgelöst hat. Ja, und ich denke mal, das war eine klare Alltagsbezeichnung. Aber jetzt wollen wir mal nach dem Stilmittel gucken, nach dem Notausknopf, der hier in diesem Psalm drin steht. Aber du, o Herr, thronst auf ewig, und deine Gedanken bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist. Die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Dann werden die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erde werden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat, das wird man aufschreiben für das späte Geschlecht. Und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Ich habe da jetzt ein bisschen Nachdruck reingelegt. Habt ihr die Wende in diesem Psalm gemerkt? Ein ganz kleines Wörtchen ist das nur. Ein ganz kleines Wort. Wo ist der Notausknopf? Ich frage euch jetzt. Wo tritt hier die Wende ein? Aber du, o Herr. Wenn ihr irgendeine Konkordanz habt, sucht mal nach dem Wort aber. Ich meine, ich habe gestern gesehen, dass das Wort aber in der Bibel, ich glaube, über 4000 Mal vorkommt. Und vor allen Dingen in den Psalmen. Aber ist das Stilmittel des Psalmisten David, der hergeht und da was gegensetzt, der dieses Stilmittel nutzt, um zu sagen, Moment mal, es kann zwar sein, dass auf diesem Planeten irgendwas schiefläuft, aber ich setze Gottes Herrlichkeit und das Wissen, was ich habe von meinem Gott, dagegen. Er drückt diesen Notschalter und er geht her und bringt sich dazu, eine andere Sichtweise auf seine Situation zu bringen. Eine Preisfrage, hat er sie denn dadurch verändert, die Situation? Nee, ne? Es hat mal zu mir jemand gesagt, das fand ich sehr nett von der Betrachtungsweise, er hat gesagt, manchmal löst Gott nicht unser Problem, sondern manchmal löst uns Gott von dem Problem. Manchmal löst er nicht deine Probleme, wenn du betest. Aber gerade in den Psalmen lernen wir, uns von den Problemen zu lösen. Warum nutzen wir dieses Aber so selten? Warum nutzen wir dieses Aber so selten für uns selber? Wenn wir beten, wenn wir vor dem Herrn stehen, was machen wir? Wir benutzen unser Gebet manchmal so, wie als ob wir unseren Nachbarn treffen. Wie geht's dir? Gut. Geht's uns gut? Nein, es geht uns nicht gut. Wir haben Situationen, da haben wir eine Talfahrt. Da müssen wir uns schon einen Helm anziehen und eine Schutzbrille. Ja, so tief geht's runter. Und wir nutzen kein Aber, um aus dieser Situation, aus dieser Grube wieder herauszukommen und setzen die Herrlichkeit Gottes und die Eigenschaften Gottes gegen diese Situation, um auf diesen Not auszudrücken. Um die Reißleine zu ziehen. Interessant ist auch in dem Psalmen, dass der David hergeht und beschreibt ziemlich extrem, wie es ihm geht. Das ist etwas, das tun wir meistens gar nicht. Wir suchen manchmal nach einem Ausweg, wo wir darüber hinweggehen. Wie geht es mir denn gerade? Ach, egal, scheiße. David legt sein ganzes Herz in diesem Psalm und beschreibt, wie es ihm geht. Er schreibt auf. Hey, und was für Dinger der da reinschreibt, ja? Mein Fleisch klebt an meinem Gebein. Na gut, ich würde mich nicht so ganz so ausdrücken, aber ich kann mir das richtig vorstellen, wie miese es ihm geht. Und ich glaube, wir gehen her und versuchen eine Möglichkeit zu finden, manchmal unsere Gefühle in dem Sinne überhaupt gar nicht zuzulassen. Wir suchen meistens dann so schnell eine Lösung wie eine Tablette. Nehmen gut. Und die Psalmen lehren uns, dass diese Sache so nicht funktioniert. Das ist keine Medizin. Nehmen gut gibt's nicht. Es gibt eine sehr realistische Auseinandersetzung mit dem, wie der Alltag gerade ist. Wenn wir den Psalm lesen, wo der David beschreibt, wie er sich gefühlt hat, als er mit Bathseba gesündigt hat, da können wir sehen, wie, nachdem er verstanden hat, wie er gegen Gott gesündigt hat, wie er dagegen klagt. Das war nicht schlecht. Und ich glaube, manchmal sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür, das zu formulieren. Aber wir sind verpflichtet, irgendwann ein Aber dagegen zu setzen und herzugehen und die Realität Gottes anzuerkennen und diese mit reinzuholen. Ich bin hergegangen und habe mir mal verschiedene Situationen vorgestellt und habe versucht, Psalmen zu finden, die das ein kleines bisschen beleuchten. Und die möchte ich mit euch kurz durchgehen. Wo wir hergehen und setzen diesen positiven Widerspruch dagegen, dieses Aber, dein Aber, nicht ein Aber Gottes oder sonst was, dein persönliches Aber gegen eine Situation. Und stell dir ruhig deine Situation vor, in der du dich befindest, und hör dir das mal an. Ich habe ein Aber gefunden gegen die Sünde. In Psalm 78, Vers 38, da steht, er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte meine Feinde nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Er aber war barmherzig. Wie stehe ich denn dazu? Versteht ihr das? David hat gesehen, der Herr war barmherzig. Er hat die Situation umgedreht dadurch. Ein Aber bei Widerstand steht im Psalm 3, Vers 4. Aber du, Herr, du bist mein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Du, o Herr, bist mein Schild. Wenn du Gegenstand hast, wenn du Widerstand hast, wenn Leute gegen dich sind oder wenn du dich so fühlst, dass es so ist, dann ist das absolut in Ordnung. Bis zu einem ganz bestimmten Punkt und da solltest du dein Aber formulieren und solltest mal die Realität Gottes in diese Situation hereinholen. Ich habe den Psalm 13 gefunden, um ein Aber zu finden gegen deine Sorgen. Im Psalm 13, ich habe den hier ausgedruckt, den kann ich auch ganz vorlesen. Der ist nämlich nicht so lang. Und hört euch das mal an. Punkt 1 ist Situationsanalyse, dann kommt das Aber und dann werden die Eigenschaften Gottes in der Situation beschrieben. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorge hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und höre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, er habe mich überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Jetzt kommt das Aber. Das war Situationsanalyse. Hat da nichts beschönigt. Ich aber, was macht er denn? Das ist eine Entscheidung. Ich aber, er hat eine willentliche Entscheidung getroffen und hat gesagt, nee, Schluss jetzt. Hier gibt es jetzt einen Stopp. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Huch. Ich aber mach's jetzt anders. Ich höre auf damit. Das ist eine willentliche Entscheidung. Die Psalmen berichten auch sehr, sehr viel ein Aber gegen die Situation, dass jemand heilig leben will und den Widerspruch in der Welt gegen sich hat. Wenn du hergehst und sagst, ich mache nicht alles mit und du erhältst dann Widerspruch. Das steht im Psalm 73, Vers 27. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. ein Aber bei Minderwertigkeit, wenn du dich wirklich minderwertig fühlst. Psalm 20, Vers 8. Jene rühmen sich der Wagen und dieser Rosse, also nicht Wagen in Form von Autos, das können wir vielleicht heute so sehen, ja, ist mehr ein Männerbibelvers vielleicht. Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse. Wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Die haben vielleicht Wagen und Pferde, wir aber haben den Namen des Herrn. Danke. Ich glaube, das ist das praktischste Aber, was ich gefunden habe in den Psalmen. Ein Aber beim Mangel. Psalm 32, Vers 10. Die Gottlosen haben viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Die Gottlosen haben viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, der wird mit Gnade umgeben. Gestattet ihr mir noch ein letztes Aber? Wir sind, denke ich, gerade gut dabei, ne? Ja, danke. Du hast noch mehr geworden. Ich habe nur noch eins vorbereitet. Und zwar ein Aber in den Tücken des Alltags. Ja, das ist mehr der Frauenbüro-Bibelvers jetzt. So, wenn mal wieder Zickenalarm ist. Ich erlebe das hier nur wieder. Damit seid ihr natürlich nicht gemeint hier, ja. Das Netz der Feinde, das er heimlich gestellt hat, soll ihn selber fangen, sodass er ins Verderben stürzt. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Alle meine Gebeine sollen sagen, Herr, wer ist dir gleich, der du den Elenden errettest, von dem der stärker ist als er, ja den Elenden und Armen, von dem er ihn beraubt. Der Psalmist anerkennt hier ganz klar, seine Feinde sind stärker als er. Kann man mal so sagen. Dein Chef ist auch stärker als du. Er hat auch den längeren Hebel. Aber die Arbeitsstelle, die hat dein Chef nicht geschaffen. Du bist da aus Gnade. Hat mich ein Arbeitskollege gefragt, warum ich meinen Chef andauernd kritisieren würde, ob ich nicht irgendwie meinen Job behalten will. Dann habe ich gesagt, du, weißt du was? Meinen Job verdanke ich nicht meinem Chef. Den verdanke ich meinem Herrn. Ich möchte euch wirklich Mut machen, dieses Aber als positive Waffe einzusetzen gegen all das, was ihr im Alltag in irgendeiner Art und Weise entgegenkommt. Und ich denke mal, wir haben alle ein Aber zu formulieren, egal in welchen deiner Lebensbereiche du reinkommst. Aber wir tun es viel zu wenig. Wir gehen her und machen keine Situationsanalyse, so wie der David gemacht hat. Wir formulieren meistens nicht, wie wir uns fühlen. Wir formulieren nicht, wie es uns geht. Wir klagen auch nicht an. Wir versuchen in irgendeiner Art und Weise, da uns da durchzuwinden, weil Klagen ist nicht so richtig und Rumnörgeln irgendwie auch nicht. Das sagt der Prediger ja andauernd. David macht das anders. Der sagt ganz klar, wie es ihm geht. Der bringt es wirklich auf den Punkt. Es gibt Psalmen, da hat er sich den Tod gewünscht. So übertreiben brauchen wir vielleicht nicht. Aber er geht her und hat den Mut, seine Emotionen auszudrücken und ganz klar zu beschreiben. Aber das geht nur dann und funktioniert nur dann, wenn ich hergehe und an irgendeinem Punkt dieses Aber Gottes setze. Indem ich hergehe und sage, aber der Herr ist anders. Aber der Herr hat mir was anderes versprochen. Aber ich habe den Herrn anders erlebt. Ich sehe eine andere Realität in der Situation, in der ich mich befinde. Wenn du hergehst und nur klagst, ist es nicht in Ordnung. Irgendwann muss das Aber kommen. Aber der Herr ist bei mir. Und wenn du hergehst und so analytisch durch die Situationen gehst, hilfst du dir, da selber herauszukommen. Im Psalm 94 steht, sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe, und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen, und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Möchtest du das auch in deiner Situation tun? Dann beschreib deine Situation. Aber finde irgendwann den Punkt, wo du dieses Aber setzt und beschreibe, wie Gott ist in der Situation. Was hat Gott dir denn versprochen? Du kennst Verheißungen. Setz die dagegen. Erkläre ganz genau, wie du den Herrn erlebt hast. Das macht der Psalmist auch. Und die Eigenschaften Gottes. Wenn Gott dich liebt, wenn er bei dir ist, wenn er barmherzig ist, dann gibt es keinen Grund in irgendeiner Art und Weise komplett zu resignieren. Das schaffst du aber nur dann, wenn du das Aber dagegen setzt. Ich hoffe, wir nutzen dieses Aber im Alltag viel häufiger. Wenn du gestresst bist von deinen Kindern, wenn dein Kontoauszug nicht so aussieht, wie er sollte, wenn du dir Sachen wünschst, wenn du Sehnsucht in dir hast, dass du hergehst und sagst, ja, ich habe diese Sehnsucht. Ja, ich wünsche mir was anderes. Ja, ich hätte es mir anders vorgestellt. Aber ich weiß, obwohl ich diesen Mangel habe, ist Gott bei mir. Er ist trotzdem treu. Er hat mich trotzdem lieb. Er ist trotzdem bei mir. Wurscht, egal, ob du Mangel hast, weil du nicht alles auf die Rille kriegst, weil du selber das organisatorische Chaos bist, auch dann, wenn du Fehler gemacht hast. Das Aber ist am Ende in den Psalmen das stärkste Mittel gegen die Feinde, gegen schlechte Situationen, gegen negative Reden und gegen negative Einstellungen. Setz dein Aber gegen deine Wünsche, die du hast, und zieh die Herrlichkeit Gottes damit rein. Das größte Aber, was Gott je gesetzt hat, ich denke mal, das ist ganz klar, das am Kreuz von Golgatha. Wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen und müssen Rechenschaft ablegen für das, was wir so den ganzen Tag fabriziert haben, was müssen wir denn dann sagen? Ich war nicht besser als die anderen. Ist das so? Nee. Gibt vielleicht Nachbarn, die sind besser als ich. Gebe ich unverhohlen zu. Ich habe vielleicht auch nicht besser gelebt oder mehr gespendet oder vielleicht mehr Leute in den Himmel gebracht als irgendwelche anderen. Wo ist denn hier das Aber? Aber es gab an irgendeinem Punkt, irgendwann auf irgendeinem Hügel in Jerusalem jemanden, der hat gesagt, aber den habe ich trotzdem lieb und den, seinen Arsch, kriege ich irgendwie in den Himmel. Aber wegen dem Typen, weil ich ihn so liebe, werde ich auf die Erde kommen und werde sterben. Ich werde Verantwortung zeigen für ihn. Und ich bin derjenige, der in den Himmel zieht, weil die Nase kriegt es nicht hin. Jesus Christus ist das größte Aber, was wir finden in der Bibel. Das Gesetz ist gegen uns. Es verurteilt uns. Was sagt denn das Neue Testament? Sieh, wir waren tot, aber nun sind wir lebendig, weil Jesus Christus auferstanden ist. Er ist das größte Aber, was wir finden, noch stärker. Und ich glaube mir, der Psalmist hätte sich so ein dickes, fettes Aber gewünscht. Ist alles erledigt. Wir haben Vergebung bekommen, unsere Vergangenheit ist geordnet und wir haben klaren Zuspruch und Verheißungen Gottes erhalten für unsere Situationen. Warum nutzen wir dieses Aber nicht noch viel stärker und setzen Jesus Christus gegen die Situationen, die wir haben, und sagen, aber er ist bei mir. Mächte und Gewalte können sich zusammenrotten. Schön, nehmen wir zur Kenntnis, aber Jesus ist bei mir. Er ist bei mir. Ich möchte euch ermutigen, wirklich diese Entscheidung zu treffen in den Situationen, in denen ihr euch befinden werdet in der nächsten Woche, aber auch vielleicht in Situationen, die hinter euch liegen. Das Aber verpflichtet und erzieht dich selber, herzugehen und wirklich darüber nachzudenken, wer Gott eigentlich ist in deiner Situation und ihn zu beschreiben in seiner vollkommenen Größe. Ich wünsche dir dieses Aber, weil es verpflichtet dich, eine Situation auch einmal anders zu sehen. Und ich würde vorschlagen, dass ich jetzt einen Detlef nach vorne bitte und dass wir gemeinsam einfach beten. Und dass wir dieses Aber setzen gegen jede Situation, die kommen wird in dieser Woche. Sie wird kommen. Sie wird auch nicht besser, weil du Jesus kennst. Und sie wird auch nicht anders, weil du Jesus kennst. aber sie wird mit Jesus durchgetragen.
Okay?
Wenn ihr wollt, dann steht auf, dann kommt der Kreislauf mal wieder in Schwung.
Jesus, zuallererst will ich dir danken, dass du dort am Kreuz auf Golgatha dieses riesengroße Aber gesetzt hast. Das ist großartig und deswegen sind wir alle überhaupt hier heute Morgen. Weil du selbst, Vater, hast in Jesus das Aber gegen alle unsere Schuld, Verfehlungen, all unsere Sünde, all unsere Krankheit, all unser Leid gesetzt. Dort oben auf diesem Hügel auf Golgatha hast du dieses Aber formuliert. Hast du das Ruder rumgerissen und hast es uns angeboten. Und ich möchte jetzt, Jesus, dass wir es ergreifen, jeder Einzelne. Dass wir es pauschal annehmen, aber uns auch entscheiden, dass wir es in den Situationen unseres Lebens immer wieder neu formulieren. Aber Jesus starb für mich. Wurde alles für mich, hat alles dort ans Kreuz getragen. Und ich möchte euch einladen jetzt dazu, dass ihr das in eurem Herz formuliert. Dass ihr sagt, ja, ich entscheide mich ganz neu für dieses Aber Gottes, dort am Kreuz auf Golgatha. Und ich meine jetzt nicht nur eine Entscheidung, ja, das war richtig. Und es gilt auch für mich. Sondern ich meine eine noch größere Entscheidung, eine Entscheidung zur Aktion. Ich entscheide mich jetzt, dieses Aber auch für mein Leben anzunehmen und immer wieder neu zu formulieren und gegen alles, was mich runterzieht, was mich verurteilt, was mich kaputt macht, was mich lähmt, zu setzen. Jesus, ich entscheide mich jetzt dafür, dass das Aber, das du am Kreuz auf Golgatha gesetzt hast, in meinem Leben Realität wird. Und ich gehe die nötigen Schritte dazu. Hilf mir mit deinem Geist.
Herr Jesus Christus, du siehst, wie oft ich mich schlecht fühle dadurch, dass ich hergehe und versuche, meinen eigenen Willen durchzudrücken. Meinen Willen durchzudrücken gegen meine Frau oder meine Kinder. Und du siehst, wie es mir dabei geht. Herr, und ich möchte formulieren und ich möchte wirklich hergehen und sagen, Herr, ich fühle mich manchmal dann wie dreckig und weggeworfen. Aber ich danke dir dafür, dass du mit mir gehst in diese Situationen. Herr, dass ich all das, was mir begegnet an Schuld und Sünde, was ich tue, du hast Jesus Christus, deinen Sohn, gesandt als das große Aber dagegen. Und du bietest mir im Neuen Testament alle Hilfen an, um da herauszusteigen. Aber du hast mir deinen Geist gegeben, um das nicht tun zu müssen. Du hast mir deinen Geist gegeben, um klarzumachen, was ist Schuld und Sünde. Aber auch um klarzumachen, wie herrlich und wie großartig es ist, Vergebung zu bekommen von dir, Herr Jesus Christus. Herr, ich danke dir, dass du gegen all dem stehst. Du machst dieses alles zu nichts, als nicht existent. Ich danke dir dafür, dass du Schuld und Sünde auf dich genommen hast, auch von mir persönlich und von uns allen. Dass du hergehst und nimmst auch die Belastung weg, die dadurch kommt. Dein Wort sagt, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, vergibst uns unsere Schuld. Herr, und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Ich möchte dir danken dafür, dass du deine Augen nicht verschließt vor dem, was für mich Realität ist, sondern dass du mit mir in meine Realität kommst. Und ich setze dieses Aber dagegen. An jedem einzelnen Tag in der Woche, bei all dem, was uns begegnet. Herr, wir möchten uns für das Aber entscheiden und möchten deine Herrlichkeit mit reinbringen in diese Situationen. Herr, wir preisen dich dafür, dass du versprochen hast, bei uns zu sein. Bei uns zu sein, und du hast uns Worte der Verheißung gegeben. dass du gesagt hast, dass du uns beschützt und bewahrst bei all dem, was wir tun. Wer kann gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Es ist nicht möglich, Herr, weil du für uns gestorben bist. Und dafür preise ich dich.
Dann, aber mir ist auch hängen geblieben, und das möchte ich mir und uns heute Morgen als Ermutigung mitgeben. Mir ist auch hängen geblieben, dass man sich wirklich mal auf sein Hinterteil setzt, in aller Stille, und mal aufschreibt, was plagt mich denn eigentlich so? Mir geht es oft so, wenn mich dann was plagt, dann ist es so ein Matsch an Gefühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da, ich weiß nur irgendwie, und dann gibt es so 2-3 Eckpunkte, da rege ich mich drüber auf oder das belastet mich und das stört mich. Und es gibt so einen Müll an Gefühlen in mir und irgendwie gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und sich hinzusetzen und zu sagen, was ist es denn, was mich plagt, was mich quält? Ist es Sünde? Ist es die Situation? Sind es andere Menschen? Ja, so wie David. Und sich dann nämlich mal die Bibel herzunehmen, nachdem ich das so auf den Punkt gebracht habe und gesagt, das und das sind meine Sehnsüchte, die mich umtreiben. Das und das sind die Menschen, die mir schwer tun. Ja? Mobbing. Das und das sind die Situationen. Das und das ist meine Schuld, aus der ich nicht rauskomme, wo ich spüre, ich tappe immer wieder in die gleiche Falle. Aber ich merke, das ist nicht gut. Und wenn ich das formuliert habe, dann herzugehen und zu sagen, und jetzt nehme ich mal die Bibel, vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht braucht es auch mal über Tage hinweg immer wieder Zeiten, und ich mache mich nun auf die Suche in dem Wort Gottes, zu jedem Punkt, den ich da so aufgeschrieben habe, und setze mal die Eigenschaften Gottes dagegen, die Verheißungen Gottes dagegen, und formuliere dieses Aber konkret. Das kann dann auch mal dauern. Das ist vielleicht kein Fastfood. Das ist vielleicht nicht McDonald's. Hinfahren, gute Gefühle abholen, einwerfen, jetzt geht es mir besser. Das kann dann auch mal über längere Zeit dauern. Aber dann wird dieses Aber formuliert. Und dann kann ich anfangen, dieses Aber immer wieder gegen die Dinge, die mich umtreiben, zu setzen. Der Psalmist hat es ja nicht umsonst aufgeschrieben, nicht bloß für uns. Ich denke auch für sich. Er hat es auswendig gelernt. Und er hat es immer wieder gesagt, aber du Herr bist. Aber du Herr hast gesagt. Ich glaube das. Ja? Diese Einladung, dass wir das auch ganz praktisch machen, dass wir nicht nur im Gebet einfach erwarten, dass Gott kommt und uns jetzt hier wieder mal ein gutes Gefühl gibt, sondern dass wir uns auch wirklich aufmachen, die Dinge formulieren und seine Kraft, seine Aussagen dagegen setzen. Ja, danke Markus, ich fand es sehr prickelnd heute Morgen. Gut, Alex will uns glaube ich noch sagen, wie es weitergeht in dieser Woche und so. In den nächsten paar